Hallo in die Runde. Wir sind wieder zusammengekommen für eine neue Podcast-Folge und diesmal sitze ich zusammen mit Dr. Roland Zimmermann, der auch gleich, denke ich, noch ein wenig von sich erzählen wird. Vielleicht zu dieser Folge einfach nochmal. Nachdem wir das Vergnügen mit Hannah Reuter und Mandy Hamann hatten, wollen wir euch auch mal die Sicht eines Vaters näher bringen. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen und würde sagen, Roland, möchtest du dich einmal vorstellen für alle Zuhörer?
Ja, gerne. Hallo in die Runde. Mein Name ist Roland Zimmermann, wie schon gesagt. Und ich bin 52 Jahre alt, bin blind und habe zwei Kinder. Der Große ist 19 mittlerweile und die Kleine, die gar nicht mehr so ganz klein ist, ist 15 Jahre alt. Ja, beruflich bin ich eine gespaltene Persönlichkeit. Ich bin auf der einen Seite Hochschullehrer an der Humboldt-Universität im Bereich Pädagogik bei Beeinträchtigung des Sehens und im zweiten daneben liegenden Leben, beruflichen Leben, habe ich eine Firma, die Beratungsdienste für ja eigentlich Unternehmen, teilweise auch für Vereine und Verbände anbietet, was Politik, Ausrichtung, Strategieberatung, Lobbyarbeit angeht.
Ambitioniert. Eine tolle und wichtige Arbeit und ich musste sehr staunen, was du alles so leistest.
Hat sich so entwickelt, ne? Es war gar nicht so geplant, aber irgendwie ja, hat sich so entwickelt.
Heute soll es ja vorrangig darum gehen, wie es denn so ist, mit einer Sehbeeinträchtigung die Elternrolle auszuüben und vor allem ja diesmal auch die Vaterrolle. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal am Anfang. Wie war das denn für dich, wo du erfahren hast, ich werde jetzt Vater?
Ja, da zunächst mal ist es natürlich wie wahrscheinlich, hoffentlich für alle Väter und Mütter eine riesen tolle Nachricht, ein riesig tolles Erlebnis zu wissen, jetzt werde ich Papa, werde in die Rolle reinwachsen. Man macht sich natürlich ganz viele Gedanken, wie funktioniert das, wie wird es funktionieren, wenn man nicht sieht, wie managt man das in Anführungszeichen mit dem Kind, wenn es dann geboren ist, mit sauber machen, mit Spielplatz gehen, mit später Schule und Hausaufgaben und im Grunde das sind ja ganz tausend Sachen, die einen so durch den Kopf gehen. Das ist die eine Seite, die Gedanken, die man sich selbst macht. Und das hat man ja doch ganz gut auch im Griff, dass man sich sagen kann, die Dinge kommen auf einen zu. Und wenn sie auf einen zukommen, dann wird man sie auch zu handhaben wissen. Viel schwieriger ist es dem Grunde nach, das, was so von außen an einen herangetragen wird, die tausend Fragen, die kommen. Wie willst du das denn machen? Und wie wollt ihr das denn machen? Und wenn das Kind wund ist? Und wenn es dies hat und jenes hat? Und ja, und da hat man noch gar keine Antworten drauf. Nicht? Man hat keine Erfahrung, muss, wie gesagt, in diese Situation hineinwachsen. Und trotzdem wartet das ganze Umfeld darauf, dass man jetzt erschöpfend gut Auskunft geben kann. Und da, ja Gott, muss man halt einfach selbstbewusst abblocken und muss sagen, weiß ich nicht, werden wir sehen, wenn es dann passiert.
Das kann ich euch alles im Nachhinein sagen.
Ja.
Ja, aber dafür sind wir ja auch hier. Ich glaube, viele, die vielleicht zuhören, könnten ja dann auch von dir lernen, gerade wenn sie vielleicht vor diesen Fragen stehen, wie bewältige ich diese Situation? Und du hast gerade gesagt, du bist ganz gut mit den Gedanken umgegangen, aber es gibt sicherlich auch genug Leute, die sagen, um Himmels Willen, schaffe ich das denn überhaupt?
Na, es ist ja sehr verunsichernd, nicht? Wenn man auf Fragen keine Antworten hat und die Frage ist dann, wie geht man damit um, mit dieser Unsicherheit? Nicht? Also lässt man sich dadurch verunsichern oder versucht man wie in anderen Fragen des Lebens auch, nicht die Dinge auf sich zukommen zu lassen, im Vertrauen darauf, man hat schon ganz andere Sachen erlebt und gemanagt und dann wird man auch das mit dem Kind später managen und dann ist man auch nicht der erste blinde Mensch auf der Welt, der ein Kind haben wird. Insofern kann man auch darauf vertrauen, wenn die anderen das geschafft haben, ja, dann werde ich das auch schaffen.
Auch wenn du nicht mit dem Babybauch rumgerannt bist, wie hast du denn die Schwangerschaft für dich oder wie habt ihr die Schwangerschaft erlebt? Wie war das für euch?
Oh, ich glaube, da unterscheiden sich blinde und sehende Menschen, Paare gar nicht so sehr. Man nimmt ja Anteil daran, wie der Bauch wächst. Man nimmt Anteil daran, ja, wenn dann die ersten Bewegungen da sind vom Baby, die man dann eben ja auch gemeinsam ja, spürt und erlebt. Also ich stelle mir vor, dass das gar nicht so unterschiedlich ist, ob man jetzt gucken kann oder nicht sehen kann.
Gab es denn Momente, wo du wirklich, oder hattet ihr kritische Momente in der Schwangerschaft? Also man stellt sich ja vielleicht doch die Frage, vererbe ich meine Augenerkrankung? Es würde sich zum Beispiel in meinem Fall, ich würde mir in meinem Fall diese Frage stellen. Hattet ihr das auch?
Das hatten wir zunächst gar nicht gehabt, weil wir gesagt oder gedacht haben, dass falls es so sein sollte, dass unser Kind nicht sehen oder schlecht sehen wird, ja, dann sind wir eigentlich die besten Lehrmeister, um unser Kind zu zeigen, wie der Weg ins Leben führt und dass auch mit einer Sehbeeinträchtigung ein genauso erfülltes und glückliches und tolles Leben möglich ist. Das war so am Anfang unserer Herangehensweise und die ja, Unsicherheiten dem Grunde nach kamen dann wieder von außerhalb, von Ärzten, der Frauenärztin, die glücklicherweise oder unglücklicherweise als Ehemann einen Augenarzt hatte und die haben wahrscheinlich dann zu Hause abends beim Kaminfeuer unsere Situation besprochen und dem Grunde nach ja wahrscheinlich gemeinsam Horrorszenarien entwickelt, was alles schief gehen könnte und schlecht sein könnte und welche Krankheiten oder welche vererbbaren ja, Störungen bei Kindern von zwei unterschiedlichen Sehbeeinträchtigungen eintreten könnten. Und damit waren wir dann ärztlicherseits konfrontiert und haben das dann auch irgendwann ja gedrängt durch diese Unsicherheit und dieses permanente auf uns Einreden untersuchen lassen, haben also so eine humangenetische Untersuchung in Anspruch genommen und das war ist mit einem sehr deprimierenden Ergebnis sind wir herausgegangen aus dieser humangenetischen Untersuchung. Also die Kombination unserer beiden Augenerkrankungen hat es einmal als dokumentierten Fall gegeben und in diesem dokumentierten Fall ist das Kind ohne Gehirnstrukturen auf die Welt gekommen, sodass also die statistische Wahrscheinlichkeit für uns so aussah, aufgrund unserer Kombination von Augenerkrankungen wird unser Kind mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ja eben ohne Gehirnstrukturen auf die Welt kommen. Das war kurz vor Weihnachten gewesen. Dieses Institut, was diese humangenetische Untersuchung gemacht hatte, hatte auch keine Möglichkeit gesehen, das also vorab nun jetzt irgendwie testen zu können durch Fruchtwasseruntersuchung oder was auch immer. Also wir sind nach Hause gegangen und vor Weihnachten, wie gesagt, mit der Erkenntnis, unser Kind wird ja kaum überlebensfähig sein im Grunde nach. Und
furchtbar.
Wir haben dann im Grunde nach ja die ganzen Weihnachtstage, die ganzen Weihnachtsferien irgendwie im Internet recherchiert, was kann man machen, was geht und haben dann in der Schweiz ein Forschungsinstitut gefunden, was eben unseren Fall sozusagen auf genetischer Ebene untersuchen konnte. Und das haben wir dann dankbar angenommen und haben da unsere Materialien hingeschickt. Und es waren dann nochmal 2 Wochen der Ungewissheit gewesen, bis dieses ausgewertet war. Aber dann kam die sehr glückliche Nachricht, dass also keine Schäden zu erwarten sein bei unserem Kind. Da haben wir die dokumentierte Wahrscheinlichkeit unserer Augenerkrankungskombination auf 50% drücken können. Und das war dann auch, als dann die Kinder zur Welt kamen, konnten beide sehen.
Ich bin immer wieder sprachlos. Wir hatten dieses Gespräch ja tatsächlich schon mal. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass es so auf einmal um die Überlebensfähigkeit des eigenen Kindes geht und dass ihr das so ausgestanden habt, das muss euch doch unglaublich aneinander gebunden haben, dass ihr das so geschafft habt und wie glücklich man dann sein muss.
Also ganz bestimmt, nicht? Also es sind ja wirklich dramatische Wochen dem Grunde nach, die man so durchlebt in der Ungewissheit und naja, dann natürlich die positive Nachricht am Ende, nicht? Das ist also, oh Gott, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist wirklich ein unglaubliches Glück, was einen da durchströmt und widerfährt.
Und dass ihr diesen Horror in dieser schönsten Zeit, die man eigentlich auch mit seinem Baby haben sollte, so ausgestanden habt, ich finde das fantastisch, wie ihr das gemeistert habt. Und auch, dass ihr euch da gar nicht verunsichern lassen habt, sondern weitergesucht habt nach einer Institution, die euch da mit Rat und Tat zur Seite steht, die das untersucht. Das erfordert ja auch ein gewisses Maß an Stärke. Einige hätten sich vielleicht auch einfach von ihrer Klinik da abwimmeln lassen.
Ich glaube, das ist eigentlich so ein Stück weit auch Lebenseinstellung, nicht, dass man nach Wegen sucht, nicht? Also man kann sich, weiß ich nicht, auf Jobs bewerben und kriegt Absagen. Dann kann man sagen, okay, mich möchte keiner, was soll ich jetzt machen? Dann bleibe ich zu Hause und oder man sucht nach Wegen, nicht, wie man eben doch auch beruflich wieder Anschluss finden kann. Und so ist es, glaube ich, in vielen Bereichen so, dass das eine Lebenseinstellung ist, nicht, dass man kämpft, dass man nach Wegen sucht.
Ja.
Dann auch findet natürlich.
Ja, egal wie und wenn sie kreuz und quer gehen. Aber da sind wir beim Thema Wege. Gibt es denn, habt ihr euch denn auf euer Kind oder auf eure Kinder vorbereitet in irgendeiner Weise?
Ach gut, das geht wahrscheinlich auch wie bei allen anderen Paaren auch so. Nicht? Am Anfang sind diese ganzen vorgesehenen, wie heißen sie so, Mutterkurse, Elternkurse, wo man sich darauf vorbereitet, wie wickelt man ein Kind, wie geht man damit um, worum geht es bei der Ernährung des Kindes, wo so gymnastische Sachen für Mütter gemacht werden, die man ja auch sehr häufig dann als Paare in Anspruch nimmt. Also im Grunde nach haben wir uns, glaube ich, gar nicht so schrecklich viel anders vorbereitet dass wir dann irgendwann Kinder haben werden. Es unterscheidet sich natürlich immer so beim ersten Kind, nicht? Da hat man halt noch keine Ahnung und macht alles so, wie es im Lehrbuch steht, nicht? Und dann, wenn dann eben, man kocht die Flaschen aus, jedes Mal nach jedem Trinken und ja, wie gesagt, geht so ein bisschen lehrbuchhaft schon an die Sache ran. Beim zweiten Kind ist es dann alles etwas relaxter und dann desinfiziert man vielleicht die Trinkflasche erst nach jedem zweiten Mal der Benutzung. Was für uns hilfreich war, auch so gedanklich schon mal hilfreich, dass wir uns im Vorfeld der Geburten eine Hebamme gesucht haben, so eine Beleghebamme gesucht haben, die also im Krankenhaus da ja Kapazitäten sozusagen hatte, um ihre Kinder in Anführungszeichen zur Welt zu bringen und dort auch zu betreuen und auch während der Geburt dabei zu sein. Nicht, wenn man jetzt so ins Krankenhaus kommt, ohne vorher die Hebamme zu haben, fest gebucht zu haben, dann weiß man im Grunde noch gar nicht, welche Hebamme jetzt an dem Tag Dienst hat. Und mit dieser Beleghebamme war es halt völlig klar, wenn es jetzt losgeht, dann würde sie nach Hause kommen, würde eben schauen, ist es jetzt wirklich soweit oder noch nicht, oder hat uns dann eben auch mit ins Krankenhaus gefahren und die ganze Zeit während der Geburt war sie halt dabei und es war halt auch klar, wenn die Geburt 5 Stunden dauert, ist sie dabei und wenn sie 30 Stunden dauern würde, wäre sie halt auch die ganze Zeit dabei. Das war ein ganz gutes, beruhigendes Gefühl, jemand Vertrautes mit uns zu haben, an unserer Seite zu haben. Das war so die Vorbereitung, die wir, was die Geburt angeht, gemacht haben. Und die Hebamme war dann eben auch nach der Geburt in den nächsten Wochen für uns da als Ansprechpartner und das war super.
Toll. Ja, ich glaube, einen festen Ansprechpartner zu haben, gerade wenn man dann wirklich einen Profi hat, eine Hebamme, hat ja in der Regel schon einige Kinder auf die Welt gebracht und diese mit ihren Familien gut zusammengeführt. Und ich denke, das ist auch sehr beruhigend. Das glaube ich dir. Gab es denn Hilfsmittel, die ihr euch vorab angeschafft habt oder vielleicht auch, wo ihr dann dachtet oder jetzt sagt im Nachhinein, die waren wirklich, wirklich hilfreich?
Ja, Hilfsmittel. Zunächst mal, nicht klar, haben wir uns natürlich angeschaut, was gibt es so an Babyausstattung, die für uns, auch für unsere Situation gut nutzbar ist. So eine Wickelkommode habe ich selbst gebaut, die halt einen höheren Rand hat, also dass wir da sicher waren, dass halt nicht passieren kann, dass das Kind, wenn es da auf der Wickelkommode liegt, runterfällt. Dann haben wir uns so Milchaufwärmer und sowas angeschaut und geguckt, dass es halt eins ist, was Signaltöne von sich gibt, sodass wir halt auch kontrollieren können, wann das Gerät seine Temperatur erreicht hat. Ansonsten hatten wir, glaube ich, zunächst mal keine weiteren Hilfsmittel. im etwas späteren Verlauf, als es so um die Medizinversorgung der Kinder ging, ist es ja häufig so, dass es relativ wenig Medikamente gibt, die eben für Kinder entwickelt sind, werden also sehr häufig Medikamente gegeben, die für Erwachsene zugelassen sind und dann entsprechend niedrig dosiert werden. Und da kamen wir so ein bisschen in Schwierigkeiten. Nicht, wenn man von irgendwelchen Tropfen ein oder zwei Tropfen verabreichen sollte. Wie macht man das? Wie kriegt man das hin als blinder Mensch? Und da gab es seinerzeit, gibt es wohl gar nicht mehr, habe ich mir sagen lassen, ein Gerät, was Tropfenzähler hieß. Und das hat eben durch Pieptöne signalisiert, wenn ja ein Tropfen durch einen Lichtschranke getropft ist, und dann konnte man Tropfen zählen und man hat also die Flasche des Medikaments in dieses Gerät kopfüber reingestellt und dann sind halt die Tropfen in so einen Becher unten hineingetropft, und das durch das Piepen sind halt die Anzahl der Tropfen mitzählen. Das war ein wichtiges Hilfsmittel, wo wir auch sehr mit der Krankenkasse gestritten haben bis vor Gericht, dass das also übernommen wird als Hilfsmittel. Haben wir dann auch in Teilen hinbekommen. Aber das war eigentlich so das einzig, glaube ich, richtig spezifische Hilfsmittel, was wir genutzt haben. Da hat man eine Babywaage gehabt, eben auch eine, die ja, wo man haptisch anfassen konnte, das Gewicht anfassen, die Skala anfassen konnte, um das Gewicht des Kindes zu kontrollieren, war halt so in der ersten Zeit nach der Geburt ja für uns auch wichtig, das zu wissen, wie das, also ob die Nahrung entsprechend angenommen wird vom Kind, ob es ausreichend Nahrung erhält, ob Gewichtszuwachs ist. Das haben wir genutzt. Ja, jetzt fällt mir eigentlich kein weiteres Hilfsmittel ein.
Du hattest mir damals tatsächlich noch erzählt, ihr hattet ich tue mich mit dem Wort sehr schwer, aber so ein Kindergeschirr ausprobiert.
Ach so, ja, das ist dann natürlich, also kam dann ins Spiel, als die Kinder größer waren, also schon laufen konnten, und wir uns halt überlegt haben, wie kriegen wir das gut hin, dass die Kinder Selbstständigkeit lernen, aber wir auch eben, was das Laufen angeht, Orientierung angeht, aber wir auch die Kontrolle so ein bisschen über die Kinder haben. Und da haben wir ja so ein bisschen experimentiert. Es gibt so, naja, wie man es eigentlich auch von Hunden kennt, nicht so Brustgeschirre, die man den Kindern anlegen kann. Und wir als Eltern sind dann halt mit dem Kind mit so einer Leine verbunden. Das Kind hat also das Gefühl, ich laufe allein, ich bin da nicht immer an Mama oder Papa Hand. Aber wir hatten dann eben über diese Leine dem Grunde nach so ein gewisses Gefühl dafür, wo ist mein Kind, wie weit ist es weg, also dass wir die Kontrolle einfach hatten. Das war dem Grunde noch gar nicht so schlecht. Beim zweiten Kind eben haben wir es dann auch weniger genutzt, aber beim ersten Kind war das durchaus also gar nicht schlecht. Dann haben wir den Kindern so Schellenbänder an die Füße gemacht, gerade wenn wir auf den Spielplatz gegangen sind, um halt zu hören, wo sie sind. Nicht, dass wenn die sich bewegen, klar, haben die Schellen gebimmelt, und dann wussten wir halt, war jetzt nicht riesig laut, also wenn die Kinder gespielt haben, hat man die gar nicht mehr gehört, aber es hat auch so ein gewisses Maß an Kontrolle erlaubt, dass wir wissen, wo sind die Kinder.
Ja, sehr schön. Gab es denn Situation oder allgemein habt ihr externe Hilfe in Anspruch genommen? Also heutzutage gibt es ja Eltern, also dass man Elternassistenz in Anspruch nehmen darf. Habt ihr da Erfahrungen mitmachen dürfen?
Also so institutionalisiert gab es das seinerzeit noch nicht so sehr. Wir hatten dann auch so bei Jugendamt mal angefragt, ob es da Möglichkeiten gäbe, und da ist uns auch, ich glaube von einem kirchlichen Träger, das weiß ich aber gar nicht mehr, ist uns eine Dame vermittelt worden, die ja eben auch mal eben mit den, also mit dem Großen, bei der Tochter haben wir es dann gar nicht mehr in Anspruch genommen, aber bei dem Sohn dann schon, dass eben ja auch jemand, der sehen kann, mit dem auf den Spielplatz gegangen ist, vielleicht dann eben auch größere Freiheiten erlaubt hat, als wir das gemacht haben, oder naja, gemalt hat mit ihm auch Sachen, die wir ja nicht so wirklich gut machen können und Sachen zeigen können. Also hatten wir eine Frau gehabt, die da weiß nicht, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr vielleicht, einmal in der Woche zu uns gekommen ist und eben mit unserem Sohn da Dinge unternommen hat. Aber irgendwann hat dann mein Sohn die Frau, als er sie verabschiedet hat, zur Tür gebracht und hat gesagt, dass sie total nett sei, aber sie braucht nicht wiederzukommen. Was ich eigentlich super stark fand, nicht? Also so taktvoll irgendwie das formuliert zu haben mit seinen, weiß ich nicht, 2,5 Jahren. Aber klar, damit war es halt erledigt. Dann ist er nie wiedergekommen. Und es hat auch so funktioniert dann, ja.
Ja, Kinder haben schon ihren eigenen Kopf, aber wenn man das auch so freundlich rüberbringen kann, und ich glaube, kein Erwachsener kann so charmant sein wie ein Kind.
Ja, das war wirklich unglaublich. Also ich hätte auch schreien können und nein, und ich will nicht, dass du wiederkommst oder was auch immer. Genau. Aber das war wirklich super irgendwie taktvoll und freundlich, und das war wirklich also auch rührend, so wie er es gebracht hat.
Sehr schön. Wir sind ja im Rahmen eines Projektes mit der Eltern-Kind-Gruppe in Kontakt zueinander gekommen. Und da ging es ja ganz viel um das Thema Vorurteile auch. Gibt es denn ja Momente, wo dir gegenüber wirklich direkt oder auch indirekt Vorurteile geäußert wurden? Wo sind dir diese schon mal begegnet? Also in Bezug auf deine Kinder natürlich,
ja.
Oder als Eltern.
Ja, ach, das ging schon bei einer der Ärztinnen eigentlich los, als es eben die Schwangerschaft festgestellt worden ist. Und es war jetzt nicht die Frauenärztin, die uns dann im Grunde nach bei beiden Kindern letzten Endes betreut hat. Aber eine andere Frauenärztin hatte schon Zweifel geäußert, dass Blinde ein Kind kriegen können und wie sie das denn machen sollen und dass das ja wohl gar nicht funktionieren könne und ob wir uns das gut überlegt hätten. Also das waren so die ersten Vorurteile, die wir ja von ärztlicher Seite im Grunde nach, die uns begegnet sind, die auch erschreckend waren, nicht, wenn man ja eigentlich doch denkt, ja, so ein Arzt, nicht, der hat ein gewisses Wissen und Know-how und würde nicht in diese Richtung denken. Aber na gut, wahrscheinlich war es dann schon auch so, dass man sich irgendwie selbst so gefragt, was würde ich jetzt machen, wenn ich jetzt nicht sehen könnte und um Gottes Willen und alles schrecklich und dann auch noch Kinder. Das war wahrscheinlich so das eigene Erleben, was man sich so vorgestellt hat, und das hat sie dann eben auch so projiziert und eben auch geäußert, was für uns natürlich sehr befremdlich war. Aber ja, ansonsten klar nicht. Das ist also dieses größte Problem, was wir mit oder ohne Kinder haben, dass wir dem Grunde nach wissen, dass wir permanent unter Beobachtung stehen. Wir können uns ja nicht verstecken, unsere Blindheit verstecken, wenn wir auf der Straße rumgehen. Wir können sicher gehen, super gut. Wir haben halt einen Stock in der Hand und fallen auf, nicht? Das ist so. Verstecken können wir unsere Blindheit nicht und wir werden immer beobachtet, und oft merkt man das ja auch, dass man so unter Beobachtung ist, und dann versucht man sich besonders gut zu geben und gut zu laufen, und dann passiert es halt, dass man irgendwo gegenläuft oder sowas und man bestätigt das vielleicht bei dem, der ihn beobachtet hat, Sister, habe ich mir doch gedacht. Und so ist im Grunde nach ja auch, wenn man beobachtet wird und Kinder hat, also beobachtet. Man wird beobachtet, wie geht man mit den Kindern um, was macht man mit den Kindern, sind die Kinder sauber gekleidet, wie geht das auf dem Spielplatz, und dann, klar, nicht, mischen sich natürlich sehr häufig Menschen ein, die halt mit guten Ratschlägen dabei sind, ob das nun gut ist, dass ich das Kind aufs Klettergerüst klettern lasse oder nicht, oder ja, so eine Sachen. Also diese Beobachtung, das finde ich eigentlich, finde ich jetzt auch immer noch so für mich, dass dem Grunde nach schwierigste, damit umzugehen. Man merkt es, wie gesagt, oft hört man auch, wie Menschen tuscheln oder manchmal reden sie auch ganz laut drüber, guck mal, was der macht oder sowas. Also nicht normalerweise denken oder wissen alle Menschen ja, dass die blinden Menschen besonders gut hören, und dann reden sie auf einmal so laut, als sei man irgendwie nicht ganz dicht und würde nicht mitkriegen, dass über einen gesprochen wird. Ja, das finde ich irgendwie so die schwierigsten, die Situation, mit denen am schwierigsten umzugehen ist, dieses beobachtet werden, das sich einmischen mit, ja, Kommentierungen, die eigentlich ja sagen, eigentlich trauen wir dir nicht zu, dass du das bringst mit Kindern.
Hat dich das verunsichert? Oder auch deine Frau?
Ich glaube eigentlich weniger, weil wir eigentlich so ja gewusst und ja auch gemerkt haben, dass die Dinge eigentlich gut laufen. Wir hatten keine irgendwie Unfälle gehabt. Das wäre was anderes gewesen, wenn irgendwie ein Unfall meinetwegen passiert wäre, wo man sich selbst hätte sagen müssen, um Gottes Willen, hätte ich jetzt gesehen, hätte ich das verhindert oder verhindern können. Oder das hatten wir halt alles nicht. Das ist eigentlich ganz ja reibungslos eigentlich gelaufen, ohne irgendwie große ja Rückschläge oder sowas, sodass wir eigentlich sicher waren. Das machen wir eigentlich gut.
Sehr schön. Gab es denn Momente, wo ihr wirklich mit einer Aussage, ja, das ist passiert, weil er blind ist? Wurdet ihr mit sowas schon mal konfrontiert, dass wirklich Verhaltensweisen eurer Kinder auf eure Blindheit zurückgeführt wurden?
Das war eigentlich eher umgekehrt, muss ich sagen. Also es ist eigentlich eher so, dass unseren Kindern Fähigkeiten an den Kindern gesehen worden sind, wo gesagt wurde, das hat vielleicht damit zu tun, dass die Eltern nicht sehen können. Also die Sprachentwicklung, war zum Beispiel eine der Bereiche, wo auch Kita und dann später auch Lehrer gesagt haben, dass die Kinder sehr, sehr weit entwickelt sind. Was ganz bestimmt damit zu tun hat, dass, uns haben die Kinder nicht gereizt, mit schöne Augen machen, mit Grimassen schneiden. Das haben wir so ganz früh gemerkt. Ich muss irgendwie was Akustisches machen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn ich was sage oder wenn ich was umschmeiße oder was auch immer, dann reagieren die Eltern. Und auch wenn sie uns Sachen verständlich machen wollten, hat das halt wenig geholfen, wenn sie drauf gezeigt haben und gemacht haben, sondern sie mussten relativ früh lernen, nicht zu verbalisieren, nicht? Was wollen sie jetzt eigentlich von uns oder was wollen sie uns sagen? Und das hat man, glaube ich, schon dann auch so an der Sprachentwicklung gemerkt. Zumindest haben sie auch so die Lehrer und Kita-Erzieher rückgespiegelt. Ja, dass sie umsichtig waren, nicht auf Sachen so aufgeschaut haben, glaube ich, war auch eine Fähigkeit, die sich stärker ausgeprägt entwickelt hat, weil wir nicht sehen konnten. Und ja, das hat eigentlich auch so das Umfeld bemerkt, nicht? Dass sie sehr umsichtig, selbstständig in Teilen auch waren, vielleicht ein bisschen früher als andere Kinder. Wobei man da halt natürlich als Eltern wirklich riesen aufpassen muss, dass man halt seine Kinder, wenn man nicht sehen kann, dass man sie nicht vereinnahmt, nicht, dass man sie nicht jetzt übertrieben gesagt als Blinden für Hund gebraucht und sich fühlen lässt von seinen Kindern und die Kinder einspannt, mach mal das, mach mal das, mach mal jenes. Das haben wir nie gemacht, also auch wenn wir unterwegs waren, wir haben immer Umstiegsservice meinetwegen bei der Bahn in Anspruch genommen, wo wir ja auch hätten sagen können, als ich dann älter war, ihr guckt mal und sucht mal den Bahnsteig und macht mal. Und das hat sich dem Grunde nach oft selbst ergeben. Dann konnten sie irgendwann mit 3, 4 Jahren dann schon die Zahlen lesen und dann war es natürlich ein Spaß zu sehen, dass sie den Bahnsteig finden, die Nummer finden und sowas. Aber da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, dass man die Kinder nicht in eine Verantwortung rein zwingt, indem man sie so in Anspruch nimmt, der sie als Kind nicht gerecht werden können.
Ja, es ist ja schön, wenn sie helfen, aber das muss dann
nicht. So ist es, nicht? Also helfen und Spaß dabei haben. Naja, wenn sie Verantwortung spüren, dann würde es ja auch heißen, jetzt haben wir den Zug verpasst, weil ihr den Bahnsteig nicht gefunden habt oder sowas. Na, sowas darf halt nicht passieren.
Ja, das wäre ja auch furchtbar. Also, ja. Du hattest von einer Situation erzählt, wo ihr im Taxi saßt und deine Kinder auf einmal ganz selbstverständlich die Situation beschrieben haben.
Genau, war auch mein Sohn wieder mit dem Taxi gefahren und auf einmal kam er ganz nah an mich heran und flüsterte mir ins Ohr, du Papa, der Mann, der Fahrer, der hat gar keine Haare. Was, lustig, also auch für den Fahrer natürlich super lustig war, nicht, dass das Kind so dezent irgendwie mir das beschrieben hat und mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann, klar, haben wir alle drüber gelacht und haben dann natürlich auch eben, klar, ne, es gibt Menschen, die sind schon in jungen Jahren, haben eben weniger Haare oder keine Haare. Aber lustig war die Situation.
Ja, ich glaube, da hat jeder so seine lustigen Situationen. Ich habe die auch mit meiner Schwester immer wieder, wenn sie mir dann Sachen beschreibt, aber ein bisschen zu laut.
Ja, also da war es natürlich lustig. Nicht, klar, können natürlich auch Situationen auftreten, wo es vielleicht besser gewesen wäre, leiser zu sein.
Aber wir hatten gerade schon mal das Thema Kita und Schule. Wie war das denn für euch, wo eure Kinder dann in die Schule gekommen sind? Gab es da besondere Erlebnisse, wo ihr vielleicht gesagt habt, da gab es besonders schöne Erlebnisse oder das hätten wir im Nachhinein anders machen können? Wie seid ihr so durch diese Zeit gekommen?
Ja, also man überlegt sich natürlich auch vorher schon, wie wird das sein? Nicht fehlt uns ja als blinden Eltern so ein bisschen der Vergleich, nicht, was ja sehende Eltern, die vergleichen ja permanent ihre Kinder mit anderen Kindern und was dein Kind kann das und meins nicht und so. Das hatten wir im Grunde nachher gar nicht, weil wir so die Beobachtungsfähigkeit, die uns eigentlich ja gefehlt hat. Klar haben unsere Kinder mit anderen Kindern zusammen gespielt, hat man schon auch gemerkt, der eine kann besser sprechen, der eine, hat mehr Fantasie im Spiel. Man merkt natürlich schon auch Unterschiede, aber jetzt zwischen den Kindern, aber das hat irgendwie gar nicht so viel mit, können die Eltern sehen oder nicht sehen zu tun. Aber dieses Vergleichen, das hat uns, also konnten wir nicht so, wie andere Eltern das sehr häufig machen, was natürlich auch ein ganzes Stück weit von Druck befreit. Dann war eigentlich schon relativ früh klar, oder so vom Erleben her klar, dass die Eltern dem Grunde nach ein ganz wichtiger Ansatzpunkt sind, um auch so das, in Anführungszeichen, normales Umfeld für die Kinder, wenn sie dann miteinander spielen, zu schaffen. Nicht? Also wenn die Kinder merken, die Sehbehinderung, die spielt, wenn meine Eltern und deine Eltern und sowas miteinander zu tun haben, das spielt keine Rolle. Also ist das eigentlich auch für uns überhaupt kein Problem. Die Kinder fragen natürlich viel, viel mehr als Erwachsene, Gott sei Dank. Sind sie da unbefangen, nicht, und machen sich nicht Gedanken, ach, darf ich das fragen, kann ich das fragen, darf ich sehen sagen oder was auch immer. Das ist Kindern wurscht, die fragen und das ist gut so. Und ich glaube, das wird bestärkt, wenn Kinder merken, eben Kinder von sehenden Eltern, wenn sie merken, meine Eltern gehen genauso mit den blinden Eltern um. Also muss ich da auch gar keine irgendwie Scheu haben oder sowas. Das ist im Grunde nach gar keine Besonderheit mehr. Und so habe ich mich sehr früh so in Kita, Förderverein, Schulelternschaft, Förderverein engagiert. Zum einen natürlich, weil es mir auch Spaß gemacht hat, natürlich. Aber ich habe ganz viel daran gedacht, dass es eigentlich für meine Kinder eigentlich gut ist und ein gutes Umfeld bedeutet. Und ich finde, ich jetzt als Förderverein habe ich immer die ganzen Projekte finanziert, in Anführungszeichen, war ja nicht mein Geld. Aber bei den Kindern, nicht klar, wenn ein neues Spielgerät auf dem Schulhof war, dann wussten alle, da hat der Papa von Rico, der Papa von Anna hat das möglich gemacht und so. So dass eigentlich auch so, dass mein Engagement, mein Miteinander mit den anderen Eltern eigentlich so auch zu einer ganz normalen und so einen anerkennenden Umgang mit meinen Kindern geführt hat. Das war, glaube ich, war strategisch dem Grunde nach auch gut so. Dass eben, wie gesagt, ich war bei den Eltern akzeptiert und anerkannt und meine Kinder damit auch. Nicht? Wäre ja was anderes gewesen, wenn die Eltern zu Hause zu ihren Kindern gesagt hätten, die blinden Eltern da oder so, die können nicht oder dürfen nicht oder wie auch immer. Also eine negative Einstellung zu uns als blinde Eltern gehabt hätten, klar, nicht, dann wären sie mit der negativen Einstellung in die Schule gekommen und hätten die auch irgendwie gelebt. Und so war das halt irgendwie gar nicht. Also wir waren anerkannt und insofern war das auch für so unsere Kinder in Kita und Schule überhaupt keine irgendwie Besonderheit, dass die Eltern nicht sehen konnten. Nicht? Also wenn ich über den Schulhof gegangen bin mit dem Stock und sowas, alle waren interessiert, haben gefragt und hallo Herr Zimmermann oder irgendwie was. Also hat sich wirklich gut und normal angefühlt. Wir hatten nur einmal eine Situation gehabt, wo anscheinend das Blindsein der Eltern für mein Sohn ein bisschen zum Problem wurde, dass halt, wir halt Kinder sind, nicht? Dann, wenn du nicht das, dann mache ich das und stelle ich dir ein Bein und mache ich was weiß ich, nehme ich dir was weg oder sowas, dass das dann halt nicht eben zu den Kindern auf die Kinder projiziert worden ist und dass halt mein Sohn meinetwegen gesagt worden ist, wenn du nicht das und jenes machst, dann stelle ich deinen Eltern ein Bein, die können ja nicht sehen und blind und dann kann ich denn das machen und jenes machen und die wissen das gar nicht, wer das gewesen ist und das hat ihn dann doch sehr bedrückt, habe ich auch, als ich in der Schule abgeholt habe, habe ich gemerkt, irgendwie ist was vorgefallen und dann am Abend ist er halt auch dann damit rausgerückt, hat erzählt, was los war. Mhm. Klar, da habe ich mit den Eltern Kontakt aufgenommen, habe darum gebeten, dass sie das bitte zu Hause thematisieren mögen. Das ist dann nicht so gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe, sondern die Eltern waren davon überzeugt, dass ihr Kind Gottes Engel auf Erden sei und niemals etwa ein schlechtes, kennt gar keine schlechten Worte und würde niemals sich an so Sachen beteiligen. Und ich war mit den Eltern im Grunde nach per Du, dann hat sie also mir zurückgeschrieben, hat mich per Sie angesprochen und mit dem Doktortitel ihres Mannes unterschrieben und was, war eine sehr komische Atmosphäre. Aber es war dann vom Tisch, es ist halt nicht wieder vorgekommen. Ich denke, sie haben es auch in der Familie thematisiert, aber ja, mir gegenüber hat es natürlich völlig in Abrede gestellt, dass ihr Kind ein schlechtes Wort in den Mund nehmen könnte. Wobei wir alle wissen, jedes Kind kennt alle schlechten Worte, nicht wahr?
Natürlich.
Meine Kinder, deine Kinder, wessen Kinder auch immer, keine Ausnahme, das muss man nicht irgendwie leugnen.
Aber nach außen sind die eigenen Kinder doch immer perfekt.
Ja, so soll es auch sein.
Natürlich. Jetzt kommt tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen, die würde ich gerne mal dazwischen schieben. Gab es denn eine Situation, wo die Kinder euch ausgetrickst haben? Aufgrund eurer Sehbehinderung, also das wirklich ausgenutzt haben und gesagt haben, das mache ich jetzt.
Ach, ganz sicher, klar. Die kommen vor, nicht, dass sie austesten, was kriegen sie mit, was kriegen sie nicht mit, ob das beim Essen ist, aufessen oder nicht aufessen. Aber ich erinnere mich jetzt irgendwie nicht an irgendwie so eine fiese Situation, nicht, dass man irgendwie denkt, boah, irgendwie da haben sie es so dermaßen ausgenutzt, irgendwie Fallen gestellt oder irgendwie so was sagen. Das ist überhaupt nicht vorgekommen. Aber klar, dass sie mal gesagt haben, ich habe aufgegessen, hatten nicht aufgegessen oder sowas. Also so eine Sache kam schon vor. Aber klar, das muss man halt thematisieren, nicht? Und das verstehen Kinder auch, nicht? Dass man die Wahrheit sagen muss, nicht? Und sowieso, aber dass es halt nochmal eine Stufe irgendwie, ja, in Anführungszeichen schändlicher ist, nicht, wenn man das ausnutzt, dass wir als Eltern das nicht sehen können. Und das verstehen sie auch, nicht? Das ist, also, war am Ende unproblematisch, aber vorgekommen ist es natürlich. Also Kinder testen das aus, gar keine Frage.
Würdest du denn sagen, dass du im Nachhinein, deine Kinder sind ja größtenteils jetzt schon groß, 15 ist ja schon, ist zwar noch mitten in der Pubertät, aber man ist ja schon aus dem Gröbsten raus.
Ja.
Würdest du denn sagen, dass du rückblickend etwas anders machen würdest oder gerne gemacht hättest?
Ja, ich überlege eigentlich, also ich glaube eigentlich nicht. Nicht, vielleicht hat bestimmt die eine oder andere Situation gegeben, nicht, wo ich heute vielleicht anders reagieren würde, weil es einfach, ne, man reagiert halt oft auch intuitiv. Und aber es ist irgendwie ja nichts schiefgegangen. Wie gesagt, sie sind groß geworden, sie sind nicht auf die schiefe Bahn geraten. Also insofern wüsste ich nicht, was ich jetzt irgendwie groß hätte anders machen wollen oder im Nachhinein anders machen wollen. Eigentlich.
Hättest du gern anders auf gewisse Vorurteile reagiert vielleicht? Oder würdest du sagen, aus heutiger Sicht kann ich über gewisse Dinge lachen oder siehst du gewisse Dinge heute anders?
Ja, ich überlege gerade nach konkreten Situationen, die ich anders sehen würde. Nee, fällt mir eigentlich nicht so recht was ein. Man überlegt natürlich immer, und das hat gar nicht so schrecklich viel mit Kindern und dass man eben als blinde Eltern unterwegs ist, zu tun, dass dann natürlich sehr viel an Vorurteilen, Bevormundungen begegnet und wie man damit umgehen soll und kann und ob Aufklärung und Erklärung tatsächlich, naja, zu Bewusstseinswandel führt. In der Theorie, klar, denkt man das immer so. Ob das in der Praxis so funktioniert, weiß ich oft nicht. Denn Menschen haben sehr häufig ihre vorgefassten Meinungen, Ideen, wissen genau, was behinderte Menschen können und wissen noch genauer, was sie nicht können. Und ja, das sagen sie auch und lassen sie einen fühlen, spüren, erleben. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Aber ich weiß es nicht, ob durch Erklärung, ob man da ja zu einem schnelleren Bewusstseinswandel kommt. Wir leben ist ja nun, oder viele behinderte Menschen, viele blinde Menschen leben es ja vor, wie Dinge gehen, wie sie funktionieren. Und trotzdem sind das oft nicht oder wird es nicht als überzeugende Beispiele angenommen. Und dem beruflichen Bereich, nicht, dem Grunde nach, ist es mir sehr häufig begegnet, nicht, dass ich meine Zeugnisse vorlege, dass ich erkläre, wie ich was mache und wie die Dinge funktionieren, wie ich sie bisher gemacht habe. Und wenn sich das der Gegenüber nicht vorstellen kann, naja, dann werde ich nicht eingestellt, dann funktioniert das halt nicht, nicht. Und Kraft dessen, so wie ich lebe, was ich geleistet habe bisher, scheint oft nicht überzeugend genug zu sein.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du denn ein Beispiel, wo du vielleicht wirklich jemanden zum Umdenken anregen konntest? Also gerade im Nachhinein, deine Kinder sind jetzt groß geworden. Also das spricht ja erstmal für dich. Sie sind ja gut geraten, wenn man das mal so sagen darf. Sie sind durch die Schule gekommen, sie sind glücklich und was Besseres kann man sich für seine Kinder ja gar nicht wünschen.
Ja, also es kommt ja selten jemand zu einem und sagt, das hätte ich euch blinden Menschen gar nicht zugetraut, dass ihr Kinder groß kriegt oder sowas und jetzt sehe ich das ganz anders. Das passiert ja eigentlich nicht. Ja, zum Umdenken. Ich weiß nicht, also was ich so ein schönes Erlebnis fand, dass ich irgendwann von einer Frau angesprochen worden bin auf der Straße und sie sagt, ich kenne sie. Sie werden sich nicht mehr an mich erinnern, aber wir sind vor 2 Jahren im gleichen Zug gefahren. Da haben wir im gleichen Abteil gesessen. Und sie haben das nicht mitgekriegt, aber ich habe geweint, wo ich sie gesehen habe, wie sie mit ihrem Kind gespielt haben und wie viel, ja, weiß ich nicht, so Liebe, Zuneigung, Verständnis und so daraus zu erleben war. Das hat sie wohl sehr beeindruckt. Das fand ich eine richtig schöne Rückmeldung, nicht? Das von ihr zu kriegen. Nicht? Und wie gesagt, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich hätte mich auch nie wieder an sie erinnern können nach 2 Jahren und sowas. Aber ihr ist das offensichtlich so, ja, haften geblieben und dann hat sie mich auch immer auf der Straße wieder gesehen und hat sich daran erinnert. Und
ein schönes Feedback.
Ja. Das fand ich auch sehr rührend, muss ich sagen.
Naja, wenn das vor allem so aufgenommen wird, ja. Das kann man ja jetzt auch negativ auslegen und ach, sie dachte, es wäre vorher nicht möglich gewesen. Aber schlussendlich ist das Resultat, dass sie gesehen hat, es funktioniert und dass sie das so positiv beeindruckt hat.
Ja, also fand ich auch wirklich, und sie konnte sich wirklich genau erinnern, was für ein Auto wir da hatten und so. Das war völlig irre, nicht, gewesen, im Grunde nach, dass sie das so irgendwie verinnerlicht hatte. Nicht, und so die, ja, es war wirklich eine nette Rückmeldung, die ich auch sehr rührend fand, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt hier so sitzen und uns vielleicht doch ein, zwei Leute zuhören, die sich vielleicht überlegen, ja, das Thema Elternschaft anzugehen oder vielleicht auch gerade im Prozess sind, hättest du Ratschläge für werdende Eltern oder für frisch gebackene Eltern? Was gibst du denen an die Hand? Oder könntest du denen an die Hand geben?
Ach, ich glaube, es ist immer wichtig, so seiner Intuition zu folgen, nicht, und nicht zu sehr nachzudenken, sich nicht so viel reinreden zu lassen. Ich sage eigentlich immer, dass nicht Kinder, die werden seit Millionen Jahren gezeugt und kommen zur Welt seit Millionen Jahren und werden groß seit Millionen Jahren, ohne dass ja wir Bücher irgendwie drüber geschrieben und gelesen haben. Heute hat es manchmal so ein bisschen den Eindruck, nicht als wären Kinder so, da ist doch so ein gewisses wissenschaftliches Projekt, nicht, man muss alles lesen, wie lernt mein Kind schlafen, wie lernt mein Kind essen, wie macht mein Kind das und wie mache ich das und jenes. Ich glaube, wenn man so seinen Intuitionen folgt, seinen Gefühlen, seinen Instinkt folgt, da kann eigentlich so schrecklich viel gar nicht schief gehen, glaube ich. Nicht? Und das hat viele Millionen Jahre funktioniert und warum soll das nicht weiter so funktionieren? Nicht? Wir stehen halt alle sehr unter Druck und auch unter Leistungsdruck, nicht, dass Kinder in der Kita schon die 3. Fremdsprache und einen Mathekurs und was weiß ich was besucht haben sollten. Und wenn merkt, oh Gott, meine Kinder haben das nicht und so, und dann fragt man sich, ist das gut, ist das schlecht? Oder nicht? Ich glaube, man soll Kinder Kind sein lassen, so lange wie es irgendwie geht, und sollte sich irgendwie diesen Druck gar nicht so beugen, der da auf Eltern lastet. Ja, und da lastet ja auf sehenden Eltern genauso, nicht? Aber ja. auch deswegen auch ist es an sehende Eltern im Grunde nach der wirklich wichtig, find ich für mich so der wichtige Tipp und Rat, und dass man da Abstand und sich freimachen sollte, von Abstand gewinnen sollte zu diesen Beobachten und Druck und wie was sein sollte. Nicht jedes Kind entwickelt sich dem Grunde nach, und auch wenn sich ein Kind mal langsamer entwickelt, das holt es in der Regel auf, wenn nicht irgendwelche medizinischen Dinge dagegen stehen. Nicht werden Entwicklungsverzögerungen werden aufgeholt, und das, die meisten Dinge regulieren sich dem Grunde nach allein.
Das ist tatsächlich so eine Erkenntnis, die ich vorher auch schon hatte, aber die auch immer wieder gesagt wurde von allen Eltern, mit denen ich mich unterhalten habe, so sehr unterscheidet sich unser Leben gar nicht. Natürlich machen wir gewisse Dinge anders, aber wir sind ganz normale Eltern. Wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie sehende Eltern auch. Und natürlich wollen wir mit diesem Podcast überhaupt nicht zeigen, blinde und sehbehinderte Eltern sind was ganz Spezielles und die sollten am besten noch einen Orden bekommen. Jedes Elternteil, was sein Kind vernünftig erzieht, sollte einen Orden bekommen. Weil so ein Kind sehr, sehr anstrengend ist. Also selbst ich bin bei der Entwicklung meiner Schwester mit drin.
Nein, klar, ne, das weiß wissen alle Eltern. Nicht? Kinder sind, ja. Unsere Hebamme hat gesagt, dass Kinder total nervig und anstrengend sind, aber sie sind so süß und sie müssen zu süß sein, dass man das Anstrengende auch erträgt mit ihnen. Ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Man muss wirklich reinwachsen. Das ist wirklich irgendwie, man muss die Dinge auf sich zukommen lassen und managen, wenn die Frage entsteht. Nicht? Wenn man vorher gefragt wird, wie wäschst du denn dein Kind, wie hältst du das sauber und so. Na klar, kann man überlegen, wie mache ich das und sowas. Und wie machen es denn andere Eltern? Die machen sehr viel mit Feuchttüchern, putzen ihr Kind und so. Ja, da haben wir halt das Kind eher nicht unter Fliesen, unter dem Wasser oder im Waschbecken halt gewaschen, aber das machen vielleicht andere blinde Eltern wieder anders oder so. Wie macht man das mit den Windeln? Da stehen ja alle Eltern vor der Frage. Nicht nehme ich die Pampers, Wegwerfwindeln, oder nicht habe ich Windeln, die ich halt waschen muss, wo so eine Einlage dann drin ist und so, Fließeinlage oder so. Das muss man wirklich herausfinden. Da kann man gar nicht sagen, was das Beste ist. Man muss einfach wirklich die Situationen auf sich zukommen lassen und dann managt man die.
Von Hannah Reuter habe ich diesen Satz gelernt: Wir können immer nur beraten und unsere eigenen Erfahrungen teilen. Schlussendlich durchführen muss es jeder selbst. Die Erfahrung muss jeder selbst machen. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Satz, den man, glaube ich, aufs ganze Leben anwenden kann.
So ist es eben. Nicht? Das ist es eben. Nicht? Also vor Erfahrungen muss jeder machen, müssen auch Kinder machen, nicht im Grunde nach. Nicht? Die müssen auch mal sich stoßen, um zu merken, wo man besser aufpassen muss. Die müssen sich auch mal die Finger verbrennen, um zu merken, dass der Herd heiß ist oder dass die Feuerzeug oder Kerzenflamme heiß ist oder sowas. Klar, nicht man kann das ihnen sagen, aber die Erfahrung müssen sie machen und aus der Erfahrung lernen sie auch. Nicht? Klar, ich meine Eltern als Eltern in der Pflicht aufzupassen, dass halt keine schlimmen Dinge passieren, aber nicht auch als blinde Eltern muss man Kinder an die Gefahren des Lebens heranführen, muss sie zulassen und auch genauso wie blinde Kinder nicht das Recht haben, auch negative Erfahrungen zu machen, genauso haben Kinder blinder Eltern das Recht, nicht auch negative Erfahrungen zu machen. Ja, das ist irgendwie überhaupt nicht schlimm, nicht? Und es besteht da keine besondere Verpflichtung für blinde Eltern, dass man ja seine Kinder besonders schützen muss vor der bösen Welt.
Perfekt ist niemand. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage, und die bezieht sich auf die Wünsche und wo du vielleicht noch Handlungsbedarf siehst. Wie könnte man allgemein blinde Eltern und auch natürlich die Kinder noch unterstützen und das allgemein gesehen, politisch, gesellschaftlich?
Also ich glaube, das ist so ein grundsätzliche Herausforderung und auch Kritik, die ja oft an unserer Gesellschaft ist, dass wir sehr kinderfeindlich sind. Ich glaube, da haben wir so den gesamtgesellschaftlichen Auftrag, dass wir eine kinderfreundlichere Gesellschaft werden und dass wir eben auch ertragen, dass Kinder eben mal Lärm machen und auch mal ungezogen sind, was auch immer. Das gehört einfach dazu, dass wir kinderfreundliche Angebote haben, nicht, dass wir also nicht auf dem Wohnungsmarkt abgelehnt werden, weil wir Kinder haben oder sowas. Also das ist so diese gesamtgesellschaftliche Frage und Einstellung gegenüber Kindern, die, was uns gut täte als Gesellschaft, wenn wir da einen Wandel hätten, sehen würden. Für blinde Eltern, glaube ich, ist dieses Instrument der Elternassistenz ein wirklich tolles, gutes Instrument. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut es und wie weit es entwickelt ist, aber der Bedarf ist auf jeden Fall da. Nicht? Es sind viele Tätigkeiten, die wir als blinde Eltern nicht so ausfüllen können, wie sehende Eltern das mit ihren Kindern machen. Das hat was mit Freizeitangeboten zu tun. Das hat was mit auch Fähigkeiten zu tun. Nicht? Wenn man über Malen beispielsweise, nicht über Malen, werden kognitive Fähigkeiten entwickelt, werden motorische Fähigkeiten entwickelt. Das sind einfach Prozesse, wo Assistenz, Unterstützung bestimmten wichtigen und guten Beitrag leisten kann. Nicht? Wenn man an Hausaufgaben denkt, dass da jemand drauf gucken kann. Nicht? Machen alle Eltern, die sehen können, die gucken auf die Hausaufgaben ihrer Kinder. Können wir als blinde Eltern natürlich nicht so. Klar sagen wir dann, lies mal vor, was hast du geschrieben, wie ist die Aufgabe, lies mal vor oder sowas. Aber schon allein nicht, um zu beurteilen, die Handschrift des Kindes, ist die jetzt gut oder ist die nicht gut? Nicht? Nicht? Das ist können wir nicht kontrollieren. Insofern, also sind für viele Bereiche ist Elternassistenz, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument.
Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Thema Schönschrift. Ich hatte nie eine schöne Schrift.
Naja, und vor allen Dingen auch beurteilen zu können, nicht, wenn die Kinder dann mit der Schrift des Lehrers nach Hause kommen, zu sagen, boah, die vom Lehrer ist noch viel grässlicher als deine Handschrift. Ne, das darf man auch mal Kindern sagen. Nicht? Ja, überhaupt nicht. Das ist auch ein bisschen schwieriger Punkt, nicht, dass ein als blinde Eltern so die Kontrolle, die selbstständige Kontrolle über das eine oder andere fehlt, nicht? Also wie jetzt bei den Hausaufgaben, Schrift oder sowas, da kann der Lehrer sagen, boah, krake, schreckliche Schrift und sowas. Das muss ich als blinde Eltern hinnehmen, als sehende Eltern könnte ich drauf gucken und könnte sagen, na, so schlimm ist es ja nun nicht, nicht? Oder so. Und so gibt es natürlich ganz viele Aspekte, keine Ahnung, nicht, wie gehen die Kinder angezogen zum Beispiel. Da können andere Eltern können ihre Kinder mit den anderen vergleichen, die Kinder können sich untereinander vergleichen. Als blinde Eltern hat man halt diese Vergleichsmöglichkeit nicht. Also die hat man für sich schon mal nicht, was ja auch zu einer gewissen Unsicherheit führen kann, wenn man nicht weiß, bin ich overdressed, underdressed. Und für die Kinder ist das natürlich auch nicht. Es fehlt dann eben auch die Selbstkontrolle, dass man gucken kann, gehen meine Kinder genauso angezogen oder ähnlich angezogen wie die anderen Kinder oder sehen sie, jetzt meinetwegen, ärmlich zerlumpt aus, jetzt um es übertrieben gesagt, und werden dadurch zum Gespött auf dem Schulhof der anderen Kinder. Und also gibt es ja viele Bereiche, nicht? Also die Selbstkontrolle fehlt und da ist natürlich auch wichtig, Informationen über das Umfeld, über offene Assistenz zu erhalten. Ob man da sich in ähnlichen Fahrwassern bewegt wie andere oder eben auch nicht.
Das stimmt wohl. Visuelles Feedback ist manchmal recht praktisch.
Ja, meistens.
Ja. Ich habe mir tatsächlich aus unserem letzten Gespräch einen Satz noch rausgesucht, den ich sehr, sehr schön fand. Und das war, Bewusstseinsbildung ist ein langer Prozess und nichts, was man verordnet.
Ja, nicht, das merken wir ja dem Grunde nach in unserem Alltag immer wieder. Nicht? Wir haben tolle Gesetze, wir haben Teilhabegesetz, wir haben unsere Sozialgesetzbücher reformiert, wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, in der wir uns zu einer inklusiven Gesellschaft verpflichten. Aber es ist halt nicht mit der Verpflichtung getan, nicht, sondern man muss es leben. Nicht? Das Gesetz muss mit Leben erfüllt werden und eine inklusive Gesellschaft, Barrierefreiheit muss gelebt werden. Und da merken wir ja, als behinderte Mensch, als blinde Mensch, dass wir im Grunde nach täglich an Barrieren stoßen, ob das im öffentlichen Personennahverkehr ist, ob das beim Erledigen der eigenen Bankgeschäfte ist, ob das beim Zugang zu Informationen über Internet oder dergleichen ist. Das Ganze setzt ein Bewusstsein der Gesellschaft voraus, eben eine inklusive und barrierefreie Gesellschaft zu leben und es zu ermöglichen. Und das dauert lange, lange, lange.
Wir haben einen kleinen Schritt, glaube ich, wieder in diese Richtung getan. Wir haben etwas vorgelebt, wir haben ein bisschen Content geschaffen, wie man in dem Bereich sagt. Ich glaube, mit diesem Podcast, das ist ein kleiner Schritt, aber jeden Menschen, den man erreicht und wo man sagt, vielleicht rege ich den einfach mal an, über dieses Thema nachzudenken, Das ist gut und das können wir uns anrechnen. Und deswegen sage ich in dem Punkt erstmal danke für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und ich würde sagen, möchtest du noch etwas sagen? Sonst bedanke ich mich bei allen, die hier zugehört haben.
Ja, den Dank verlängere ich. Ich danke ebenfalls, für, dass ich überhaupt hier sein durfte, mit dir das Gespräch führen und ja, hoffe, dass es den einen oder anderen interessiert und ja, spannend war.
Genau. Und damit schließen wir das Ganze. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.